SWR 2 Lesenswert Magazin.
Das Wort von der inneren Emigration machte nach dem Zweiten Weltkrieg schnell die Runde. Es war nicht nur ein Schutzschild gegen die Angriffe jener, die den im Reich gebliebenen Intellektuellen eine moralische Mitschuld am Nationalsozialismus gaben, es war auch ein Kampfbegriff. Nur wer in Deutschland geblieben war, könne wirklich beurteilen, was geschehen sei. Frank Thies, der den Begriff der inneren Emigration prägte, warf etwa Thomas Mann vor, von den Logen und Parterreplätzen des Auslands der deutschen Tragödie beigewohnt zu haben. Solche Einlassungen von Thies oder Walter von Molo diskreditierten aber die inneren Emigranten selbst per se. Wer sich darunter rechnete, schien sich eher seiner Verantwortung entziehen zu wollen. Neben den genannten und anderen Mitläufern gab es jedoch tatsächlich einige, auf die das Wort zutraf. Einer von ihnen war Hermann Stresau, geboren 1894 in Milwaukee, USA, als Sohn deutscher Eltern, aufgewachsen in Frankfurt am Main, Freiwilliger im Ersten Weltkrieg. Stresau wurde seine Stelle als Bibliothekar in Berlin aus politischen Gründen kurz nach Hitlers Machtübernahme los. Maßgeblich an dieser Entlassung beteiligt, sein unmittelbarer Vorgesetzter Max Wieser, der eilfertig die Listen für die Bücherverbrennung mit erstellte. Stresau schlug sich in den folgenden Jahren als Übersetzer, Essayist und Romanautor durch, immer haarscharf an der Grenze dessen, was die Reichsschrifttumskammer noch für opportun hielt. Zu seinen Bekannten zählten Peter Suhrkamp und Theodor W. Adorno. Als in Amerika geborener Deutscher war ihm die angelsächsische Literatur nahe, vor allem Joseph Conrad, über den er eine Monographie verfasste. Durchaus kein Autor, der den ästhetischen Vorlieben der Nazis entsprach. Mit seiner Frau Grete lebte Stresau in einem Häuschen außerhalb Berlins, wo er auch mit jüdischen Bekannten verkehrte, solange dies noch möglich war. Wie hellsichtig er das Verderbnis, das Hitler über Deutschland bringen sollte, schon 1933 erkannte, zeigen seine Tagebuchaufzeichnungen.
Grete liest Hitlers Kampf wie einen Roman. Sie liest besonders markante Stellen daraus vor, damit ich auch was davon habe. Man reibt sich förmlich die Augen und sieht, sieht. Wann wird sich die ganze Nation die Augen reiben und sehen?
Wenig beachtet waren Stresaus Tagebücher bereits 1948 unter dem Titel »Von Jahr zu Jahr« erschienen. Nun liegen sie wieder vor, in erweiterter Form. Die Herausgeber Peter Graf und Ulrich Vohr haben sie um damals aussortierte Stellen aus den Originalmanuskripten ergänzt, vornehmlich Eintragungen über die persönliche Situation von Stresau und seiner Frau. So ergeben diese Zeitmitschriften das eindrückliche Bild eines Intellektuellen, der zwischen Alltagssorgen, beruflichem Überlebenskampf und der Verzweiflung über die politische Situation seine Integrität zu wahren sucht. Stresau ist alles andere als ein Widerstandskämpfer, aber doch geht er ein enormes Wagnis ein. Hätte bei dem unliebsamen Bibliothekar, dessen Abneigung gegen die Nazis nicht unbekannt war, eine Hausdurchsuchung stattgefunden, die Tagebücher hätten ihn um Kopf und Kragen bringen können.
Von den Nazis trennt mich eine Welt. Was ich bisher davon gesehen habe, ist mir ebenso fremd wie ein exotischer Volksstamm, wobei noch weniger das, was sie reden und meinen, mich abstößt, als das, was sie sind, ihre Gesinnung. Es erstreckt sich bis zum Äußeren, das Aussehen, die Physiognomie, die Haltung, weiß der Teufel, wo das herkommt.
Von den Nazis trennt mich eine Welt. So lautet auch der Titel des ersten Teils der Tagebücher, die bis zum fatalen 1. September 1939, dem Beginn des Überfalls auf Polen, reichen. Das Buch ist vielleicht deshalb so faszinierend, weil wir es hier nicht nur mit keinem Widerständler zu tun haben, sondern durchaus mit einem konservativen, in mancherlei Hinsicht deutschnationalen Autor. Sein Ekel gegenüber der nationalsozialistischen Propaganda und Politik rührt aus einer elitären Geisteshaltung und seiner Liebe zu Deutschland. Die Aufzeichnungen ähneln darin dem Tagebuch eines Verzweifelten von Friedrich Reck, das vor einigen Jahren in der anderen Bibliothek erschienen ist. Bei Reck haben wir es mit einem Reaktionär zu tun, der nicht auf dem Boden der Demokratie stand, aber sehr genau und mit scharfsinnigem Zorn den Weg Deutschlands in die Barbarei kommentierte. Hermann Stresau ist zuweilen noch ein bisschen näher dran am Alltäglichen, in dem das Ressentiment gedeiht, und er sammelt wie ein Ethnologe die Absurditäten des Regimes, die einer eigenen, gruseligen Logik folgen.
Erich Müller, ein Kollege aus der Bibliothek, erzählte übrigens allerlei Fantastisches. so von der Züchtungsauslese ausgewählter reinrassiger Arier mit schriftlicher Verpflichtung, innerhalb einer bestimmten Frist Kinder zu zeugen. Das gehört zum Tollsten, was diese Revolution ausgeheckt hat. Müller bezeichnete das mit dem einzig richtigen Wort Schweinerei. Ausgerechnet Dr. Wieser, unser alter Freund, gehört zu den in Spandau ausgesuchten 800 Deckhengsten.
Stresau dokumentiert den Weg in die Barbarei auch mit einschlägigen Zeitungsartikeln, die er aufbewahrt und ins Tagebuch einfügt. Faksimiliert sind sie in der neuen Ausgabe enthalten. Wenn ihm die Nasolisten, so nennt er sie des Öfteren, auch fremd sind, so hat Hermann Stresau doch ein Gespür dafür, warum sie die Massen begeistern.
Was diese jungen Menschen, auch aus hochbürgerlichen Familien, so leicht der NSDAP in die Arme treibt, das ist in der Tat ein sozialistischer Trieb, durchaus echt in seiner Gesinnung. Sie haben es seit langem satt, in einem bürgerlichen Klassenbewusstsein zu leben, das seit dem vorigen Krieg starke Einbußen erlitten hat und seiner selbst nicht mehr sicher ist.
Dass die gesamte Politik Hitlers auf einen Krieg zulaufen wird, notiert er bereits 1934. Auch den Widerspruch, der zwischen offizieller Propaganda und der Abgestumpftheit der Bevölkerung zu bestehen scheint, hält er fest. All das ändert aber nichts am Lauf der Dinge, an der Ohnmacht dieses zur inneren Emigration gezwungenen Schriftstellers, der nur im Verborgenen seine wahren Empfindungen kundtun kann und damit einen nicht korrumpierten, uneitlen, klaren Blick auf seine Zeit gewährt. Peter Graf und Ulrich Vohr ist nicht genug zu danken für die Wiederentdeckung dieses Werks und für die mühevolle Arbeit der Vervollständigung und Kommentierung der Tagebücher. Der erste Band endet mit den Worten:
Wir werden noch zurückgezogener leben als bisher und noch sparsamer.
Vom weiteren Alltag in der Diktatur, dem noch stärkeren Rückzug und den Entbehrungen im Krieg wird der zweite Band von Stresaus Tagebuch handeln. Er erscheint im Herbst unter dem Titel »Als lebe man unter Vorbehalt«.